Ute, heute will ich mal mit einer Rätselfrage anfangen.
Ich habe Angst.
Brauchst du nicht? Ich leg mal los, ja? Mhm. Hör gut zu. Also, ein Mann fährt mit seinem Sohn im Auto. Er hat einen Unfall mit einem Lastwagen. Der Vater ist auf der Stelle tot. Der Sohn wird mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Operationssaal wirft der behandelnde Arzt einen Blick auf den Jungen und sagt, tut mir leid, ich kann ihn nicht operieren, das ist mein Sohn. Wie ist das möglich?
Tja, wie ist das möglich?
Wie ist das möglich? Es können auch unsere Hörerinnen und Hörer mal drüber nachdenken. Wie könnte das möglich sein? Hast du eine Antwort, Ute?
Soll ich es auflösen?
Ja klar, löse auf.
Ich habe es nämlich schon mal gehört, ehrlich gesagt. Der Arzt ist eben eine Ärztin und sie ist eben die Mutter des Sohnes, des Jungen, der da eingeliefert wird. Aber ich denke, viele, mir ging es beim ersten Mal hören auch so, haben halt beim Arzt automatisch wieder einen Mann vor Augen und dann ist es schwierig aufzulösen.
Das glaube ich auch. Deswegen ist es immer ein ganz guter Selbsttest. Das kann jeder mal drüber nachdenken, was hätte er gedacht in dem Moment. Mhm. Genau, das ist nämlich heute unser Thema. Denn heute geht es ums
gendergerechte Sprache.
Sehr gut.
Ja. Genau. Spannendes Thema und gerade sehr aktuell.
Wir freuen uns. Ja.
MWD. Männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de. Mit Ute Möller und Franziska Wagenknecht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von MWD, liebe Zuhörende, liebe ZuhörerInnen, alle, die gerne MWD hören, alle Menschen, die uns gerne hören. Wenn man so gendergerecht begrüßt, ist es echt aufwendig. Man muss sich Gedanken machen, man muss genau überlegen. Um wirklich alle einzuschließen, wird Sprache plötzlich wieder eine Herausforderung. Also und
warum machen wir eigentlich jetzt Gendern in der Sprache? Wie sind wir auf das Thema gekommen? Also du bist ja eigentlich auf das Thema gekommen und hast gesagt, du würdest es gerne machen.
Ich bin aufs Thema gekommen, weil ich selber auch immer wieder merke beim Schreiben für die Zeitung, dass obwohl wir ja bewusst sind, ja, wir sind ja uns schon, wir machen uns ja Gedanken über Feminismus und Gleichstellung, laufe auch ich immer wieder an so Fallen rein. Ich habe einen Artikel geschrieben über diese berühmten Elterntaxis und habe als Überschrift genommen, Zitat eines Kindes, Mama, bitte lass mich laufen. Also Mama, bitte lass mich zur Schule laufen und fahre mich eben nicht mit dem Auto zur Schule. Und beim Schreiben ist mir nicht aufgefallen, dass ich wieder total dem Klischee aufsitze, dass es die Mama eben ist, der ich die Verantwortung für die Familienarbeit und für die Familie gebe. Und das natürlich total falsch ist und wieder dieses Bild zementiert, dass die Mütter eben für die Familie verantwortlich sind, mehr als die Männer. Und das war für mich wieder so ein Augenöffner, dass ich gemerkt habe, wie stark auch in mir die Klischees drin sitzen, dass ich davon überhaupt nicht frei bin, obwohl ich viel darüber nachdenke. Und dass Sprache ein guter Ansatz sein kann, aber einerseits sich selber nochmal bewusster zu werden, welchen Klischees man selber aufsitzt und was man auch für eine Verantwortung hat, wenn man mit Sprache umgeht, welche Bilder man eben wie der Arzt und die Ärztin, welche Bilder man eben bei anderen so hervorruft.
Das stimmt, wobei ich das in deinem Artikel total gut verstehe, warum du die Überschrift gewählt hast, weil du wolltest es ja irgendwie plakativ machen und übertrieben machen. Und da muss man sich halt manchmal auch der Klischees bedienen. Das finde ich, also die Überschrift finde ich noch nicht mal so schlimm.
Findest du nicht?
Nee, finde ich nicht. Ich verstehe zwar deine eigene Kritik an dir und die finde ich auch gerechtfertigt, ja. Aber ich verstehe, warum man es so macht. Mir geht es zum Beispiel so mit der Ansprache unserer Zuhörerinnen, weil eigentlich möchte ich gerne sagen Zuhörerinnen, weil ich habe mich mal so dafür entschieden, ich benutze gerne das generische Femininum, weil ich finde, andere benutzen das generische Maskulinum, also für die, die es nicht genau wissen, was das ist quasi, wenn man immer die männliche Form benutzt und quasi die weiblichen damit mitmeint. Und ich würde es eben gerne andersrum machen, weil ich finde, bei der weiblichen Form sind die Männer ja sogar mit drin, ist das männliche Wort ja sogar mit drin, also warum sollte man nicht dieses benutzen? Möchte aber explizit unsere männlichen Zuhörer nicht ausschließen und habe das Gefühl oder habe die Sorge, wenn ich immer sage Zuhörerinnen, dass die Männer sich ausgeschlossen fühlen und nicht eingeschlossen fühlen, wie ich es ja eigentlich meine. Und ich finde, das ist nochmal so eine Dimension von diesem Gender-Thema, dass man einmal möchte man was plakativ machen, das andere Mal möchte man Leute nicht ausschließen, obwohl man sie nicht ausschließt. Das finde ich total schwierig. Das ist nicht so einfach.
Also ich finde ja die Idee des Sternchens schön, weil das Sternchen auch ausdrücklich alle Diversen einschließt. Und das tut jetzt Zuhörerinnen nicht unbedingt. Und das Sternchen wird ja bewusst benutzt, um alle Geschlechter einzubeziehen. Also nicht nur männlich-weiblich, sondern das gesamte Spektrum.
Aber das kannst du ja nicht sprechen, das Sternchen.
Du sprichst es halt als Pause, genau wie beim Gender Gap oder beim Zwischen-I. wo du ja auch eine Pause machen solltest, also damit es klar ist, was du meinst. Und beim Schreiben ist es halt, also das Missy-Magazin nimmt das Sternchen und ich denke, die nehmen das Sternchen eben auch, weil sie alle Geschlechter mitdenken. Und diesen Aspekt finde ich auch spannend, weil jetzt gibt es Leute, die sagen, wenn ich Sprache dahin öffne, dann ermutige ich vielleicht auch diverse eben, sich offen zu leben einfach und offen zu sagen, wie sie sich erleben und wer sie sind und wie sie sich definieren. Und das ist halt die Frage, was macht Sprache damit, wie wir zusammenleben und damit, wie wir die Welt sehen. Und ja, wie meinst du? Glaubst du, wenn wir jetzt gendergerecht, wie auch immer, die Vielfalt ist da, ich denke, es gibt da noch keine Festlegung, es gibt viele Möglichkeiten, Sternchen oder Gap oder das große I oder Schrägstrich oder Klammer, was man alles machen kann. Meinst du, das verändert das Geschlechterverhältnis, wenn wir es einführen oder wenn wir da was benutzen davon?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich das Geschlechterverhältnis stark ändert, aber ich finde, es ist ein respektvoller Umgang mit der, also es anerkennt quasi, dass es Frauen und Männer gleichermaßen in den ganzen Feldern gibt und dass quasi die Frauen sich nicht unter die Männer subsumieren. Ich finde, es ist tatsächlich ein schwieriges Thema, weil dieses mit dem Sternchen, das finde ich geschrieben auch schön und gut und sinnvoll und wie du es gesagt hast, dass es alle mit einschließt, finde ich eine gute Sache, aber es spricht sich halt nicht schön und das macht wieder so eine Hürde, warum ich verstehe, warum es viele nicht benutzen wollen oder warum es für viele komisch ist. Aber ich finde, dieses Beispiel, dieses Rätsel am Anfang, das zeigt total deutlich das Problem. Weil alle denken, na klar ist der Arzt ein Mann. Niemand kommt auf die Idee, dass das eine Frau sein könnte. Und das zeigt genau das Problem. Das formt einfach die Wirklichkeit. Wenn man immer der Arzt, der Lehrer, der Politiker, der Bundeskanzler, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil wir eine Bundeskanzlerin haben, aber wenn man das immer so sagt, das formt einfach die Wirklichkeit und dann kommen Frauen gar nicht auf die Idee oder Mädchen gar nicht auf die Idee, dass das für sie eine Option sein könnte.
Wo du das sagst, das Bild wird geformt, unsere Kollegen von Podcast Horchermoll, die wir jetzt kurz mal hier grüßen.
Hallo.
Die haben für den Teaser auf nordbayern.de die Überschrift gewählt, das Amt des Bürgermeisters ist ein, in Klammern, Alp, Traumjob. Und das ist für mich ein gutes Beispiel, weil gerade es gibt so wenig Bürgermeisterinnen. Das ist, glaube ich, die politische Ebene, wo Frauen am wenigsten beteiligt sind in Deutschland. Das ist die Bürgermeister- oder Oberbürgermeister-Ebene. Und da finde ich es wirklich schwierig, dann wieder zu schreiben, das Amt des Bürgermeisters, weil es ist so klar männlich für mich. Da finde ich, gehört wirklich hin, das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin und des Bürgermeisters, um auch, weil ich damit dann auch sozusagen inhaltlich schon so viel abdecke, nämlich erstens, es gibt da noch wenig Frauen, aber es ist auch was, wo Frauen hin können. Und das ist für mich wieder so ein Aspekt des Empowerments. Also man muss, glaube ich, gerade bei jüngeren Frauen kann Sprache schon transportieren. In dem Bereich gibt es jetzt vielleicht noch wenig Frauen, wie auch in der Wissenschaft, in der Forschung, da gibt es noch wenig Frauen. Aber wenn ich immer betone Professorinnen und Professoren, dann finde ich tatsächlich, hat es eine gesellschaftliche Relevanz, weil es klar macht, nein, das ist ein Bereich, der ist im Moment sehr männlich besetzt, aber das darf und kann und muss langfristig auch anders sein. Also es gibt so Beispiele, wo es für mich ganz klar ist, wo gegendert werden muss. Man kann ja nicht, man muss das ja nicht mit dem I oder mit dem Sternchen oder mit dem Gap machen. Man kann ja auch beide Geschlechter erwähnen oder Umschreibungen wählen, wie dieses berühmte Fahrradfahrende zum Beispiel oder Studierende oder so, ne? Wo man dann irgendwie auch aus diesem Geschlechterdilemma, aus dem Fall sozusagen raus ist.
Ja, die Kritik ist ja auch immer, dass das so von der, also dass es nicht praxisnah ist. Und so wie du es jetzt quasi beschrieben hattest, das wird ja auch jeder Kollege im Haus sagen, eine Überschrift, das Bürgermeisterinnenamt und das Bürgermeisteramt, das ist nicht möglich.
Aber das Amt des Bürgermeisters, der Bürgermeister oder der Bürgermeisterin und des Bürgermeisters. Why not?
Das kannst du nicht, das ist viel zu lang für eine Überschrift.
Ach, das passt da rein.
Nein.
In dem Fall würde es locker passen.
Also das ist eben immer dieses Argument der Praktikabilität im Endeffekt. Das ist ja auch immer eine Frage von Lesbarkeit zum Beispiel, ist ja immer auch ein großes Argument. Es lässt sich nicht gut sprechen, es lässt sich nicht gut schreiben, es ist nicht lesbar. Wie findest du das?
Würde gerne mit jemand anderem darauf antworten lassen. Ich war letztes Wochenende auf der FEMMIT, auf einer Messe in Leipzig oder auf einer Konferenz, da ging es um Frauen in Medien und Politik. Und da war die Carline Mohr, die war lange zuständig für die Social Media bei Bild und leitet jetzt den Newsroom der SPD im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Und die sagt ganz klar, das müssen wir in Kauf nehmen, dass Sprache sich verkompliziert. Und sie sagt, es gibt überhaupt gar keinen anderen Weg. Und das war ein super Zitat. Ich finde, wir sollten uns das mal anhören, was Carline Moore dazu sagt.
Sprache prägt unser Denken und Sprache prägt die Bilder, die in unserem Kopf entstehen. Das heißt, es reicht nicht, Frauen mitzumeinen. Es entstehen andere Bilder im Kopf, ob man sagt, die Piloten streiken oder die Pilotinnen und Piloten streiken. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zu gendern. Also gendern bedeutet eben auch einfach die weibliche Form mitzusagen, Bürgerinnen und Bürger. Es gibt natürlich auch die Version mit Gender-Sternchen, mit BürgerInnen, auch so ausgesprochen mit einer kleinen Pause und so weiter. Und ich glaube, das ist super wichtig, das mit abzubilden, damit eben die Bilder stimmen, die wir transportieren in die Welt. Und diese Kritik daran, oh, das ist anstrengend, das stört den Lesefluss, das klingt komisch. Ich habe da so mittelfiel Verständnis für. Sprache ändert sich und das hat sie immer getan. Und wenn wir bei allen gesellschaftlichen Änderungen am Anfang gesagt hätten, oh nee, das ist uns jetzt aber ein bisschen zu anstrengend, dann wären wir, um ehrlich zu sein, nicht besonders weit gekommen. Ich glaube, wir müssen da jetzt einfach einmal alle durch. Man gewöhnt sich daran. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sich diese Frage nach dem Gendern, wie gesagt, es gibt ja noch nicht die eine Form, auf die man sich einigen kann. Man kann Sachen ausprobieren, womit fühlt man sich selber wohl. Redaktionen können entscheiden, was gefällt uns am besten. Es wird passieren. Es wird sowieso kommen, früher oder später. Und das ist gut und richtig so.
Was ich mir zumindest wünsche, ist eigentlich eine Debatte darüber. Also auch in den Medienhäusern, finde ich, muss so eine Debatte geführt werden. Und ich fand es sehr spannend, weil bei der Femmit war auch ein Workshop eben.
Erzähl mal ganz kurz, was das ist. Du erzählst es jetzt, also hast du es schon mehrfach erwähnt.
Genau.
Erzähl mal ein bisschen. Wo warst denn du da eigentlich?
Das war in Leipzig beim MDR, was auch ganz spannend war. Also wir waren in den Studios, waren so die Workshops und so, es war ganz super. Und das war eben eine Veranstaltung von einer Medienfrau aus Leipzig, die gesagt hat vor einem Jahr, sie möchte unbedingt mehr tun für Frauen in Medien und Politik. Sie möchte da was tun, um die zu stärken und hat ganz tolle Panels da gehabt. Waren viele Ostfrauen da, Oberbürgermeisterinnen oder aus dem Landtag, aus den Fraktionen. Es war aber auch die Dorothee Bär zum Beispiel da von der CSU aus Bayern. Und es wurde halt diskutiert darüber, wo hakt es noch? Also warum kommen jetzt die Frauen in der Politik oder in den Medien noch nicht dahin, wo sie wollen, noch nicht auf die wichtigen Positionen und wie ist das Rollenbild, wie sind die Klischees eben auch in den Medien. Und ein Workshop ging, da befasste sich das Thema auch eben mit gendergerechter Sprache und da war jemand da, ich suche jetzt mal irgendwie den Namen, ich finde, wir sollten schon auch sagen, wie sie heißt. Warte mal eben, habe ich jetzt die, ich hatte irgendwo die Visiten. Oh Gott. Da ist sie. Also die Katalin Wales war da vom Journalistinnenbund. Das ist ja eine Untergruppe vom Deutschen Journalistenverband. Und die gerade nämlich mit Fördermitteln, mit Bundesfördermitteln, finde ich sehr spannend, eine Plattform aufbauen, www.genderleicht.de, die geht jetzt im Juni online, wo sie eben auch nochmal Tipps und Empfehlungen geben für die Medien, wie ich gendergerecht einfach dort schreibe und auch spreche. Und das war spannend, weil da war die Gleichstellungsbeauftragte vom MDR zum Beispiel eben und die hat erzählt, dass die intern ihre Kommunikation, wie du auch gesagt hast, nur noch im weiblichen Genus sozusagen formulieren. Also da gibt es nur
das
noch
die. Cool.
Und die Uni Leipzig macht das auch. Das fand ich super spannend und da ist mir eben auch klar geworden, dass Gendern jetzt nicht nur die Frage ist, mache ich ein I oder mache ich ein Sternchen. Das fängt schon da an, ob ich Expertinnen zu Wort kommen lasse. Es fängt schon bei der Recherche an. Also ich habe jetzt eine Geschichte geschrieben, da ist es mir heute Morgen so bewusst geworden über Kinderkriminalität. Es wäre auch eine spannende Frage gewesen von mir nochmal an die Polizei, wie verteilt sich das auf Mädchen und Jungs eigentlich? Habe ich nicht gefragt, aber wäre auch ein Gender-Ding gewesen.
Ja.
Also dass man schon viel früher auch bei der Recherche anfängt, so in die Richtung zu denken. Und eben, dass man auch sozusagen undercover gendern kann, indem man halt zum Beispiel, was hat sie für Beispiele gehabt, dass man eben nicht Arztpraxis schreibt, sondern Fachpraxis, zum Beispiel für Augenheilkunde. Also sie hat viel so medizinische Beispiele gehabt, vielleicht weil es da so eingängig ist. Oder nicht Arztsprechstunde, sondern ärztliche Sprechstunde. Also dass es Formulierungsmöglichkeiten gibt, eben zum Beispiel mit dem Radfahren, Menschen, die mit dem Rad fahren zum Beispiel. Und es gibt ein Wörterbuch schon, das heißt geschickt gendern, also wo das man auch schon so Tipps gelesen,
ja. Also ich bin drauf gestoßen.
Genau.
Studierende ist ja auch so ein ganz prominentes Beispiel, ja, genau. Statt Studentinnen und Studenten zu sagen.
Genau, und ich merke aber eben, ich bin da auch noch voll am Anfang. Mhm. Bin da noch nicht so, auch mein Denkprozess ist auch noch so am Anfang, dass ich denke, was, also unser Verlag hat uns ja vorgegeben, dass wir nicht Sternchen, nicht Gap, nicht Strich oder I benutzen sollen, sondern dass wir uns an die DPA, also an die Vorgaben von der DPA halten sollen. Und die benutzt eben immer die männliche Form. Finde ich schwierig, weil ich würde mir schon wünschen, dass alle Redaktionen diskutieren. Dass es auch eine Anregung und eine Aufforderung gibt von Chefredaktionen grundsätzlich, sich über gendergerechte Sprache Gedanken zu machen. Und der Nachrichtenchef von der DPA hat auch gesagt, dass sie ihre Mitarbeiter aufgefordert haben, gendersensibel zu formulieren und das mit zu berücksichtigen. Die benutzen nicht diese Konstruktionen, aber eben andere Formulierungen zu finden, die beide Geschlechter oder alle Geschlechter mit einbeziehen. Also wir beziehen uns auf die DPA selber, aber die haben eben auch so diese Aufforderung rausgeschickt. Berücksichtigt das bei dem, was ihr schreibt. Und ich finde diese Debatte total spannend und ich finde, da kann eigentlich keiner ausweichen oder sollte kein Medienhaus ausweichen.
Ja, da hast du recht. Ich finde, es ist aber auch, also was die DPA ausgibt, ist ja ein kleiner Schritt in die richtige Richtung zumindest schon mal.
Genau.
Wobei ich immer nicht verstehe, warum sich die Leute so zieren, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es wäre doch nicht so schwer. Klar, es ist ein bisschen, wie du schon gesagt hast, man muss halt in Zukunft vielleicht Abstriche in der Lesbarkeit machen oder Abstriche in dem Komfort machen, wenn man aber alle einschließen will. Wobei natürlich ein Kritikpunkt ist ja auch an diesem Thema, dass die meisten gendergerechten Formen eigentlich nur männlich und weiblich einschließen und eben nicht alles diese ganze Diversität, die es noch gibt.
Deshalb das Sternchen.
Deswegen das Sternchen.
Was mir nicht klar war, ich wusste es nicht, das habe ich in Leipzig gelernt. Ich wusste das nicht, dass das Sternchen das ist, was alle einschließen soll. Mhm. Was ich von der Idee her sehr reizvoll finde.
Und ja, für die geschriebene Sprache finde ich es auch reizvoll.
Ja. Und wenn man das Missy-Magazin liest, stört auch nicht, finde ich.
Ich denke, das ist ein schwaches Argument, dass das den Lesefluss stört, wenn ich ehrlich sein soll. Weil, ob da jetzt Kolleginnen oder KollegInnen oder KollegSternchen-Innen steht, das ist doch egal.
Ja.
Ob da das Wort Kollege oder, also ich finde, es macht keinen großen Unterschied. Ich denke, das ist ein schwaches Argument. Warum glaubst du, wehren sich so viele Leute dagegen?
Es gibt das Argument, dass es sozusagen so ein brachialer Weg ist, die Sprache zu verändern. Dass jetzt sozusagen die Anhänger des gendergerechten Sprechens und Schreibens allen anderen diktieren wollen, von oben herab, sehr brachial, Sprache hat sich jetzt so zu verändern. Und dass das gar kein demokratischer Prozess ist. Ist schon irgendwie auch ein spannender Gedanke. Dann sagen manche, was für ein Luxusproblem, das ist sozusagen nur auch wieder in so einer Bildungsblase stattfindet. Dass es an dem Alltag von ganz vielen Menschen, die andere Probleme haben als zu gendern, die irgendwie mit ihrem Alltag zu kämpfen haben, die wenig Geld haben, die wenig Bildungsstand haben, die gerade mal so über die Runden kommen, dass denen das völlig egal ist, also dass diese sprachliche Veränderung auch an denen völlig vorbeigeht.
Das ist zum Beispiel auch ein Argument, was mich manchmal sehr ärgert, weil das stimmt. Natürlich, es gibt drängendere Probleme. Auf jeden Fall. Aber das bedeutet doch nicht, dass wir dieses Problem deswegen links liegen lassen sollten. Wir können doch nicht, da müsste man doch hergehen und sagen, okay, Leute, jetzt lösen wir erstmal das Problem mit dem Welthunger und wenn wir das gemacht haben, kümmern wir uns um alles andere. Alles andere bleibt bis dahin liegen. Mhm. Auch deine Wäsche zu Hause. Und das ist doch kein Argument.
Nee.
Und deswegen finde ich, ärgert mich das immer unheimlich, wenn ich dieses Argument höre.
Wobei das Ding, also für mich ist auch, also ich finde diesen Prozess gerade total wichtig, aber ich finde auch gut, dass es noch vielfältig ist. Also dass man sprachlich viele Variationen finden kann und suchen kann und auch suchen sollte, das fordere ich schon. Mhm. Das fordere ich wirklich, dass man das mitdenkt, gerade wenn man für viele Menschen schreibt und spricht. Aber ich finde schon, diese Symbolik, also Sternchen oder Strich oder Klammer, ganz ehrlich, ich finde es nicht ästhetisch. Und es ist für mich schon wie so ein Fremdkörper in der Sprache.
Das finde ich sehr ästhetisch. Sternchen.
Ja. Aber es ist ein grafisches Mittel, ne? Es ist kein Buchstabe, es ist plötzlich so ein grafisches Element in der Sprache. Es ist komplett neu. Vielleicht ist es auch einfach nur das Ding, weil es so neu ist. Aber es soll ja auch irritieren. Also deshalb macht es ja Sinn auch.
Ja, es darf ja auch irritieren
soll. Aber
ich finde übrigens auch nicht, dass es kein demokratischer Prozess ist. Weil es ist ja ein Diskurs, der heiß geführt wird. Und damit ist es für mich schon irgendwo ein demokratischer Prozess. Deswegen ist es, also sehe ich zumindest so.
Aber die Frage ist, wie läuft die Abstimmung sozusagen? Wer, ja. ne, wie
Wer
macht
bestimmt,
man die?
Dass es so ist,
ja, ja. Machen wir alle Finger hoch und dann machen wir es so. Dass, also wie, ne? Wie läuft so ein Prozess weiter? Also wer diskutiert da mit wem und wer entscheidet was? Aber ich finde den Prozess der Diskussion wichtig und den möchte ich auch führen, auch für meine eigene Arbeit. So. Oder jetzt führen wir ihn mit uns und wir können ihn noch mit KollegInnen führen. Aber man sollte jetzt nicht von oben herab einen Punkt machen.
Wie sieht denn das dein Umfeld so? Redest du mit anderen Leuten darüber?
Es ist nicht wirklich ein Thema.
Nee?
Nee. Nee. Also ich habe jetzt keine Leute in meinem Umfeld, die sich so dezidiert über Sprache Gedanken machen. Nee. Ist das bei dir anders?
Ja. Aber okay. Das liegt auch daran, dass ich da immer so ein bisschen hinstochere an Leute. Mhm. Mich ärgert es zum Beispiel immer sehr, wenn Leute in meinem Umfeld sagen, also Frauen in meinem Umfeld sagen, ich bin Arzt oder ich bin Lehrer. Dann sage ich immer, nein, bist du nicht. Du bist Ärztin oder du bist Lehrerin. Und ich werde damit unter auch, also vielen meiner Freundinnen, entweder die verdrehen die Augen über mich und sagen, du wieder. Oder sie ärgern sich sehr drüber und sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich sehe das total, das Wort Lehrer sehe ich total neutral. Ich definiere mich damit mit drunter. Und wenn ich diese Diskussion aufmache, ich möchte eine Lehrerin sein, dann mache ich doch erst das Problem auf mit den Geschlechtern und so weiter. Also da gibt es ganz viele, die sich da, also ich habe schon diese Diskussion bei mir im Freundeskreis. Aber weil ich die auch immer selber wieder anstoße. Mhm. Und die erste Reaktion, die ich von ganz vielen erstmal höre, ist Augen verdrehen und oh Gott, das ist doch so lächerlich. Von Frauen wie von Männern übrigens.
Es ist spannend, weil es ein bisschen was wie die Quotendiskussion ist. Dass Frauen, die erfolgreich schon sind, die sagen, nee, ich möchte hier nicht als Frau stehen. Es hat auch eine FDP-Politikerin auf dem Podium gesagt, in Leipzig bei der Femme, dass sie sich immer so ärgert, wenn sie bei Fotos, wenn sie so die einzige Frau ist, alle immer sagen, ach, stell dich doch mal in die Mitte. Mhm. Und sie findet das total despektierlich, weil sie denkt, ach, da werde ich als schmückendes Beiwerk irgendwie so eingesetzt. Aber sie könnte ja auch sagen, cool, ich stehe in der Mitte, ich habe den Mittelplatz. So. Also man ist immer die Frage, wie man es für sich definiert. Und die hat eben auch gesagt, nee, Quote auf keinen Fall, weil ich über das Thema, das ist ja das alte Argument, über meine Themen und darüber, wie ich halt Netzwerke und so meinen Job und meine Position kriegen will und nicht über eine Quote. Also das ist ja so ähnlich, wenn ich sage, ich will unbedingt sagen, ich bin Lehrer und nicht Lehrerin, dann empfindet man das, die weibliche Form ja sozusagen als Verniedlichung oder als Eingrenzung der eigenen Kompetenz. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Nee, ich auch nicht. Aber das ist ein guter Punkt, den du da machst. Dass man das Femininum als Eingrenzung der Kompetenz sieht.
Von Frauen selber.
Ja,
ne?
Von Frauen selber.
Aber ich habe gelesen, oh Gott, ich finde es doof immer zu sagen, ich habe gelesen.
Sag halt, du hast es auf RTL gesehen.
Ich habe es auf ProSieben gesehen. Das ist scheiße. Nein, ist ja gut zu lesen. Man soll ja lesen. Lesen ist gut. Nein. Dass früher wohl im Osten, vor der Wende, die Frauen zum Beispiel gesagt haben, ich bin Dreher und nicht ich bin Dreherin, weil es im Osten klar war, dass die meisten Jobs, fast alle Jobs eben für beide Geschlechter geöffnet waren und die haben nicht die Notwendigkeit gesehen, zu betonen, ich bin eine Frau, die Dreher ist, ich bin Dreherin, sondern ich bin halt Dreher, weil das sind Männer und Frauen gleicherweise. Also es kann ja sein, weißt du, wenn wir eine Gesellschaft haben, wo wir wirklich alle gleich sind, dass wir dann die weibliche und die männliche Form, dass uns das nicht mehr juckt. Ich weiß nicht.
Das ist ja auch das Argument von vielen eben genau, mit denen ich darüber diskutiere, dass sie sagen, das juckt überhaupt nicht, ob das Ärztin, Lehrerin, Sozialpädagogin, Buchbinderin oder was weiß ich ist, weil es sind ja alle mitgemeint. Es sind doch alle mitgemeint im Maskulinum. Aber ich denke, das lügt man sich in die eigene Tasche, wenn ich ehrlich sein soll.
Aber es ist eine spannende Frage, finde ich, ob wenn wir die Sprache verändern, wir auch die Gesellschaft verändern und wir Frauen mehr Einfluss bekommen, wenn wir die Sprache ändern.
Ja, ein Kontraargument ist ja, von was ich gehört hatte, es gibt Sprachen, in denen gibt es quasi diese Unterscheidung gar nicht zwischen der, die, das, zum Beispiel Türkisch und, lass mich spitzen, ich glaube, Ukrainisch. Oder Ungarisch?
Irgendwas Russisches war das, glaube ich, ja.
Und das Argument sei, die Frauen dort sind doch auch nicht freier und gleichberechtigter. Mhm. Also was soll Sprache daran ausrichten? Was hast du dem was entgegenzuhalten oder zuzustimmen?
Also ich finde das Argument irgendwie ganz gut zu sagen. Also wenn wir Gleichberechtigung endlich fordern, immer noch fordern, endlich fordern, dauerhaft fordern, dann ist es total lächerlich, nicht immer alle mitzumeinen und auch ausdrücklich alle mitzumeinen. Dann ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, alle mitzumeinen und auch zu sagen, ich meine alle mit. Mhm. Da kann man jetzt, finde ich, auch einen Punkt machen und sagen, wenn alle gleichberechtigt sind, dann schließe ich alle ein und zwar explizit.
Mhm. Ja, ich finde auch, das ist ein schlechtes Argument, dass ja in der Türkei dann auch nicht alle Frauen gleichberechtigt sind, nur weil es keine geschlechtliche Unterscheidung gibt, weil es gibt ja doch noch den einen oder anderen Faktor, der das auch beeinträchtigt. Religion, Gesellschaft.
Kulturelle Tradition.
Kulturelle Tradition, ja. Genau. Ja. Also natürlich ist die Sprache nicht das einzige, der einzige Weg, um Gleichberechtigung herzustellen, aber er ist halt ein wichtiger Faktor, um es abzubilden, würde ich mal sagen.
Bewusstsein einfach zu schaffen.
Ja.
Und leider haben wir das ja noch nötig, ne? Diese Bewusstseinsschaffung.
Ja.
Aber eben auch bei Frauen.
Bei vielen
Weil wir
Frauen.
Haben auch diese Bilder noch im Kopf, ne? Der Arzt. Ich sehe auch automatisch einen Mann.
Ja.
Jetzt kann man sagen, ist doch egal, weil du weißt ja intellektuell, dass es auch Ärztinnen gibt. Dann ist doch egal, was deine erste Assoziation ist. Aber ich finde, gerade bei jüngeren Frauen oder bei Mädchen oder so, finde ich nicht unwichtig, was die erste Assoziation ist.
Also ich habe, das ist mal eigentlich so ein schönes, es war so eine schöne Situation, deswegen muss ich dir erzählen. Es ist schon ein paar Jahre her, da stand ich mit zwei Freunden zusammen. Die haben sich unterhalten und sie erzählt vom Medizinstudium. Vom Zahnmedizinstudium oder erzählt irgendwas aus dem zahnmedizinischen Bereich. Und der andere Freund steht daneben und sagt, ach, du machst was mit Zahnmedizin, bist du Zahnarzthelferin? Und sie sagt, nein, ich bin Zahnarzt. Und es war so eine lustige Situation auf so vielen Ebenen, weil er ging automatisch davon aus, sie macht zwar was mit Zahnmedizin, aber sie ist eine Frau, also wird sie wohl Zahnarzthelferin sein. Und das fand ich so bezeichnend.
Mhm.
Dass in seinem Kopf gar nicht die Möglichkeit existiert hat, ja natürlich, das ist eine Ärztin, wenn sie was mit Zahnmedizin macht. Und ich finde, das sagt immer so alles. Lustigerweise hat sie sich auch als Zahnarzt bezeichnet. Ich habe dann gesagt, nein, du bist Zahnärztin. aber
was sagst du über dich selber? Deine Berufsbildung?
Journalistin.
Journalistin.
Mhm. Ja.
Okay, aber du machst dann mehr als Journalismus, du machst ja auch technische,
ja, jetzt mach ich was
digitale
also,
Produkte. Was sagst du jetzt im Moment?
Ich sage, ich bin im Bereich Entwicklung digitaler Produkte.
Okay. Mhm.
Aber sonst habe ich immer gesagt, ich bin Journalistin.
Mhm.
Also da habe ich schon immer sehr drauf geachtet.
Ich würde auch nie auf die Idee kommen, zu sagen, ich bin Redakteur.
Nee.
Also das wäre mir total fremd. Ja. Über mich selber das zu sagen, ne? Ja. Spannend ist ja noch dieses Urteil vom BGH, Bundesgerichtshof vom März letzten Jahres. Da hat ja die Marlies Krämer geklagt und hat gesagt, bei diesen Bankformularen steht immer nur Kunde, da fühlt sie sich nicht mitgemeint. Und da war ja das Urteil irgendwie so ganz klar, dass diese verallgemeinernde Ansprache eben nicht benachteiligend ist. Es gibt aber auch natürlich schon Behörden, die schon gendern. Ne?
Mhm.
Also es ist so ein ganz fließender Bereich. Also was würdest du dir wünschen, möchtest du von deiner Kommune? Also welche Formulierungen oder was ist dir da
Fall,
wichtig?
Ich möchte es die gendern. Ich finde, es gibt also vor allem auf, also jetzt mal wirklich, Formulare von Ämtern sind doch sowieso schon nicht so einfach lesbar.
Die was werden dann noch schwerer lesbar mit
ja,
Sternchen.
Ja, bitte, das macht doch, also das macht das Kraut auch nicht mehr fett. Ich finde, das möchte ich wirklich gerne. Und das ist mir auch wichtig, solche Sachen. Und ich nehme auch, um ganz ehrlich zu sein, wenn ich ein Formular oder eine Anrede lese von jemandem, der nicht gendert, dann kann ich das nicht ganz ernst nehmen. Weil ich denke, das ist nicht mehr zeitgemäß.
Wie schreibst du deine Briefe? Also jetzt hier so im Job, wenn du Leute anschreibst?
Wenn ich sie nicht kenne.
Wenn du sie nicht kennst?
Damen und Herren.
Damen und Herren,
ja.
Klassiker. Mache ich auch.
Ja.
Ja.
Und ich schreibe halt viel auch mit Abteilungen, die halt eigentlich rein männlich besetzt sind. Dann schreibe ich dann halt Kollegen, weil alles andere wäre ein bisschen komisch.
aber du weißt nicht, ja. Das Selbstverständnis aller Kollegen dort kann ja auch divers sein.
Das stimmt. Ich ändere das ab heute. Du hast recht. Ich mache das mit einem Sternchen.
Das wäre doch cool.
Das ist eigentlich.
Eigentlich wäre das cool.
Ja. Das ist ein guter Hinweis. Wie machst du das? Oder wie ist das bei dir so?
Ich schreibe immer, wobei ich es furchtbar finde, sehr geehrte Damen und Herren, ich fühle mich immer wie so in, weißt du, wie so im 50er Jahre irgendwie so. Ich denke, oh, das muss doch was anderes geben. Mhm. Aber ich mache das auch so. Also wenn ich so Pressestellen anschreibe und keinen gezielt oder so, dann schreibe ich immer, versuche ich das so aufzufangen. Mhm. Aber man könnte auch einfach nur liebe, sehr geehrte Damen schreiben. Ja. Oder sehr geehrte MitarbeiterInnen.
Ja.
Der Pressestelle oder so. Ja. Mitarbeiterinnen könnte man machen.
Das finde ich auch gut.
Wäre eine Möglichkeit.
Ich glaube, man muss sich da selber auch immer noch mal ein bisschen bewusst. Mir ist das erste Mal aufgefallen, als ich meine Magisterarbeit geschrieben habe. Die habe ich ja über eigentlich zwar ein eindeutig feministisches Thema oder so halt im Bereich Frauenforschung. Und meine Professorin, der ich den ersten Entwurf zum Gegenlesen gegeben hatte, gab mir zurück und sagte, ja, ganz nett, aber Sie müssen schon sich mal bewusst werden, wen Sie ansprechen. Also ich habe in meiner Arbeit auch nicht gegendert am Anfang.
Mhm.
Und habe auch eigentlich immer das Maskulinum verwendet und habe mir dann gedacht, oh mein Gott, das ist doch total beknackt. Natürlich muss ich das eigentlich anders machen, muss ich eigentlich entweder gendern oder halt das Femininum verwenden.
Mhm.
Habe mich dann fürs Femininum entschieden.
Mhm.
Aber das ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, dass wir uns, obwohl wir denken, es ist uns bewusst, manchmal nochmal konzentrieren müssen und sagen müssen, okay, was mache ich eigentlich gerade, wie mache ich es und wie will ich es tun? Das finde ich total wichtig.
Finde ich auch. Und wie gesagt, große Verlagshäuser fordern ihre Mitarbeiter auch dazu auf. Also jetzt bei der Taz könnte man das vermuten, dass es ist. Die sagen eben auch, die dürfen sich ausprobieren, die Leute, die Frauen und Männer, die Autorinnen und Autoren, die Redakteurinnen und Redakteure dürfen eben ausprobieren, welche Form sie benutzen möchten. Die machen so ein Spielfeld auf, was ich auch gut finde. Aber bei der ARD läuft auch der Prozess, dass die eben einfach gucken, was ist zeitgemäß, wie ist der zeitgemäße Umgang mit den Rollen der Geschlechter und wie soll sich das in Sprache widerspiegeln. Und Deutschlandfunk eben auch. Also es gibt viele Verlagshäuser, die darüber nachdenken. Das finde ich positiv. Aber es muss halt auch irgendwo hinführen. Und ich weiß nicht, was glaubst du, also was kann man Lesern, also diese Frage der Zumutbarkeit, also glaubst du, wir würden Leute verschrecken, wenn wir jetzt, es ist ja eine Annahme, man weiß es ja nicht.
Also ich glaube, dass es bei vielen wirklich ein emotionales Thema ist, vor allem glaube ich, dass es bei vielen Männern ein emotionales Thema ist, weil die sich einfach also die möchten sich halt nicht mitgemeint fühlen bei Leserinnen, Bürgern, Bürgerinnen. Aber ich denke, durch den Schmerz könnte man schon einmal durchgehen und dann wäre es wahrscheinlich auch Normalität.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass man alle seine Zeitungsleser verliert und Leserinnen, wenn man sie auf einmal als Leserinnen bezeichnet. Glaube ich nicht.
Klingt in unserem Umfeld, sehr, also es klingt sehr radikal noch, ne?
Ist auch, wäre auch sehr radikal.
Es hat noch was radikal, obwohl diese Diskussionen seit wann geführt sind, das sind 70er Jahren.
Ja.
Natürlich speziell in den feministischen Kreisen mehr als jetzt, so wie heute. So. Aber das ist auch schon wieder so eine Debatte, die es so lange gibt.
Ich finde, das Erschreckende daran ist ja, dass ich glaube ich, viele Männer tatsächlich, jetzt mal abgesehen, also wir nehmen mal kurz die Frauen aus, die sich auch daran stören, dass die Männer sich tatsächlich beleidigt und auf den Schlips getreten fühlen, wenn sie als Leserinnen bezeichnet werden. Was ich alarmierend finde, dass man das als Beleidigung empfindet, als Frau, bei Frauen mitgemeint zu sein, wohingegen wir Frauen uns seit, ich weiß nicht wie langer Zeit, bei den Männern mitgemeint fühlen müssen. Das finde ich erschreckend.
Wobei es andere natürlich sagen, das ist halt die Grammatik der deutschen Sprache. Ne, es gibt das generische Maskulinum, es gibt es halt, es ist, so funktioniert die deutsche Sprache, die Grammatik. Und du darfst dich als Frau halt nicht so anstellen.
Naja,
du bist ja mit drin in der, du bist ja mit gemeint. Du bist ja, es ist ja, man redet über Gruppen, die divers besetzt sind oder wo man nicht weiß, sind da Männer und Frauen. Dann benutzt man dieses generische Maskulinum. Also,
ja, aber so es ist war halt die doch Grammatik. Nicht so, dass irgendwann mal in Düsseldorf die Steinplatten runtergefallen sind und da stand drauf, wie wir Deutschen unsere Grammatik zu machen haben, sondern das haben wir uns selber ausgedacht.
Wie kommst du gerade auf Düsseldorf?
Weiß ich nicht, deutsche Stadt.
Das ist interessant.
Also das ist doch nicht so. Wir haben das doch, das ist doch menschengemacht. Das ist doch von uns selber hergestellt. Das ist von der Gesellschaft hergestellt, wo lange Zeit der Mann als der Bürger galt und Frauen keine Rechte hatten. Kein Wunder, dass die Sprache so ist, wie sie ist. Was spricht dagegen, jetzt, wo wir es endlich geschafft haben, zu akzeptieren, dass beide Geschlechter gleichermaßen wertvoll und gleichberechtigt sein sollen, die Sprache daran anzupassen? Das wäre doch eigentlich nur der einzige logische und folgende Schritt. Eigentlich ist es doch ein Anachronismus, dass man immer noch glaubt, das Maskulinum sei eine angemessene Form für alle freien, gleichen Menschen. Das ist nicht so. Das ist einfach nicht so.
Vielleicht ist unsere Gesellschaft aber inhaltlich auch noch nicht so weit. Wir haben noch alle Ungleichheiten, die man nicht wieder aufzählen muss, Gender Pay Gap und. Wir haben das alles noch vielleicht. Ist der Prozess erschreckenderweise einfach noch gar nicht bereit
Prozess,
dafür?
Nein, der Prozess ist noch nicht so abgeschlossen. Und die Sprache zu ändern wäre ja eigentlich ein Teil dieses Prozesses. Weil wir ja schon gesagt haben, am Anfang Sprache schafft Wirklichkeit. Und Sprache schafft halt auch Realität und bildet die Verhältnisse ab. Und solange wir die Sprache nicht geändert haben, brauchen wir nicht erwarten, dass die Gesellschaft hundertprozentig nachgezogen ist. Und
aber das Problem ist vielleicht die Sichtbarkeit. Wenn du die Sprache änderst, es ist für alle sichtbar.
Ja.
Und das ist vielleicht das Problem. Weil sich so viele Teile der Gesellschaft eben gegen die Gleichberechtigung, Gleichstellung, gegen wirkliche Veränderungen der Gesellschaft wehren, haben die so einen inneren Widerstand, weil das wäre ein äußeres Zeichen zu sagen, nee, wir sind alle gleich, wir sind alle gemeint, alles ist für alle möglich. Und das ist vielleicht der Aufreger, dass viele das ja innerlich gar nicht wollen, gerade na, die Diskussion, wer gibt die Macht ab? Männer geben sie freiwillig wahrscheinlich nicht ab. Und das ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass sie sagen, wir wollen doch jetzt nicht äußerlich schon so tun, so zementieren, dass Frauen auch alles können wie wir, weil wir das ja eigentlich gar nicht wollen. Wir tragen den Prozess ja eigentlich gar nicht mit.
Das wäre die Dystopie dieser ganzen Sache, würde ich sagen, ja.
Was heißt Dystopie?
Naja, das Gegenteil von der Utopie.
Okay.
Ja. Also es wäre quasi die schlimmste Sicht auf die Dinge, die man haben könnte, würde ich jetzt mal sagen.
Vielleicht ist es das.
Oh Mann, das ist ja richtig traurig.
Ja, aber ich finde den Prozess im Moment super, weil es diskutiert wird. Und weil auch Entscheider in den Medienhäusern, egal was da rauskommt, aber es wird diskutiert und das finde ich schon mal gut. Und wir sind ja schon mit wenig zufrieden.
Ja. Wir sind ja schon mit Sternchen zufrieden. Oder mit einem großen I.
Genau. Genau.
Ja.
Okay.
Ja, ich bin überrascht, dass wir so lange drüber sprechen konnten, weil wir eigentlich ja uns total einig sind. Und das ist ja immer prädestiniert dafür zu sagen, bist du dafür? Ja, ich auch. Ja, okay, dann können wir eigentlich nach Hause gehen. Aber jetzt haben wir doch ganz schön lange geredet.
Ja, haben wir.
Ja.
So, ja.
Ja, was wollen wir noch erzählen? Wir haben natürlich immer noch die Frau der Stunde und wir haben auch unseren feministischen Moment. Soll ich mal mit der Frau der Stunde anfangen?
Ja.
Okay. Meine Frau der Stunde ist Katie Bowman. Die gehörte zu dem Team, denen es als erstes gelungen ist, ein Foto vom schwarzen Loch beziehungsweise vom Schatten des schwarzen Loches zu machen. Finde ich cool. Ist deswegen so cool, die hat es nicht alleine erfunden und die hat es nicht alleine gemacht, die ist Teil eines großen Teams, aber sie ist ein gutes Beispiel für Frauen in der Wissenschaft, finde ich. Und das darf man ruhig mal zeigen.
Die ist voll jung noch, ne?
Ja, die ist 29.
Die ist wahnsinnig jung. Und also ich hatte ja nur die Schlagzeilen gelesen, weil mich Schwarzes Loch ehrlich gesagt ist nicht so anmacht, mich interessiert mich nicht so. Ich habe immer nur so die Schlagzeilen gelesen, Schwarzes Loch, Foto vom Schwarzen Loch. Und dann habe ich in der Süddeutschen auf der Seite 4, die haben oft unten Frauen im Porträt, also in dieser Meinungsseite finde ich super. Und da ist sie eben porträtiert worden und da ist mir erstmal bewusst geworden, dass es sie da überhaupt gibt und dass es eben auch eine Frau wesentlich beteiligt daran war. Und das hat mich dann, dann war ich wieder auch verblüfft, das ist ähnlich wie bei der gegenderten Sprache. Na, das schwarze Loch, du denkst automatisch, ja, da haben Männer irgendwelche Teleskope drauf gerichtet. Weil was machen Männer so mit ihrem Leben? Die machen halt so technisches Zeug. Nein, das machen eben auch Frauen. Ja. Wichtig, gerade im Tech-Bereich, wir wissen das ja und so.
Ja, da gab's
und Wissenschaft. Und ja, fallen Frauen oft hinten runter. Nicht, weil sie schlechter sind, sondern weil die Wege einfach noch schwierig sind.
Ja, das ist natürlich auch so ein Thema, was wieder ein bisschen unangenehm sich entwickelt hatte, weil es gibt so ein schönes Foto von ihr, wie sie sich sehr freut über dieses schwarze Loch oder dieses Bild von diesem schwarzen Loch und da gab es dann, das ist auch ziemlich durch die Presse gegangen und dann gab es ziemlich viele Anfeindungen, von wegen, es würde so dargestellt werden, als wäre sie die Wissenschaftlerin, die das entdeckt hätte und was das soll. Und dabei ist sie doch nur marginal dran beteiligt und so weiter und so fort. Und das hat wieder einen mega Shitstorm ausgelöst eigentlich, was total schade ist, weil sie hat nie gesagt, sie sei diejenige, die das entdeckt hätte. Es gibt auch noch mehr Frauen in diesem Team, sie ist nicht die einzige Frau. Es ist nur dieses emotionale Foto, was so um die Welt gegangen ist. Ein bisschen schade, dass es wieder so einen negativen Beigeschmack bekommen hat, aber trotzdem sollte man das Positive festhalten und sagen, cool, Frauen in der Wissenschaft sind was Gutes. Traut euch ruhig, auch mal in den Vordergrund zu treten. Die Jungs schämen sich ja auch nicht, wenn sie diejenigen sind, die die Plakette hochhalten.
Wobei ich die Formulierung ein bisschen schade noch zu schwach finde.
Ja, wahrscheinlich.
Weil es geht gar nicht um, was haben Männer für ein Problem damit, wenn da eine Frau auf dem Foto ist. Bitte nehmt ihnen das was von ihrer Kompetenz, weil da eine Frau auf dem Foto ist. Was ist denn das für ein Denken?
Ja.
Krass, also würde ich aggressiver einsteigen und sagen, es geht gar nicht. Also wir können uns alle nebeneinander stehen lassen und jeder hat seine Kompetenz und seine Fähigkeit und wir alle zusammen machen Dinge und nicht. Ne? Also man muss
da
nicht.
Ja, hast du recht.
Finde ich sehr ärgerlich.
Hast du einen feministischen Moment?
Ich habe einen feministischen Moment mit Matthias Egersdörfer erlebt.
Hoi!
Aber leider, ich saß nur im Publikum. Das war schon schlimm genug für mich.
Was, Max, findest du den nicht lustig?
Nein.
Ich finde den ja super und ich habe immer das Gefühl, Franken finden den nicht lustig, aber du bist ja auch keine Franken.
Doch, Franken lieben den doch. Das ist doch der Hero. Das ist er doch auch im Franken-Tatort und alle. Matthias, ein lustiger Franke. Wow. Und der hat seine Autobiografie, er wird ja 50 dieses Jahr, Midlife-Crisis und so, und dann schreibt man halt Autobiografie. Vorstadtprinz heißt das ganze Ding. Mhm. Das hat er halt im Literaturhaus in Nürnberg präsentiert oder sich präsentieren lassen. Er hat sich den Thomas Heiden vom Neuen Museum eingeladen als Moderator und es wurde ganz wenig gelesen und viel mehr sozusagen Egersdörfer-Hype betrieben. Ich war mit einer Frau da und wir sind beide raus und neben uns saß noch eine Frau, die wir nicht kannten, die ist dann in der Pause gegangen. Es war Mansplaining at its best.
Echt?
Also es wurde dann Egersdörfer mit Kafka verglichen und es gab wirklich, du hast gedacht, es ist allerhöchste Weltliteratur. Und dann hat er Auszüge gelesen und was ich wirklich krass fand, Stereotypen ohne Ende. Also sein Vater ist der schmale, agile, drahtige, der noch mit Seidenhalstuch Ski fährt. Und die Mutter ist die dicke Pralle mit den großen Glocken. Die öffnet alle möglichen Worte für die Brüste seiner Mutter, scheint ihn total fasziniert zu haben. Ausführlichst beschreibt er, wie alle an ihrem Busen hingen und das irgendwie alle Männer erotisiert hat. Wahrscheinlich auch im ganz Franken alle Männer auf diesem Busen glotzten. Und die waren natürlich träge und unsportlich. Und also es wurden alle Geschlechterklischees bedient, die man bedienen kann. Und ich kann ihm nicht unterstellen, dass er das selbstironisch tut.
Echt?
Sondern ich bin absolut davon überzeugt, dass er keinerlei Distanz hat zu dem, was er da erzählt. Und er stieg mit dem Satz ein, bevor er gelesen hat, ja, meine Frau wollte mich heute Abend auch noch küssen, bevor ich hier hinkomme. Was soll das? Also er hätte sie auch vielleicht küssen können oder was? Was soll das? Mhm. Und dieser Dialog zwischen dem Thomas Heiden und Egersdörfer, es war unwahrscheinlich. Also es ging um die ganze Welt sozusagen. Dieses Buch muss überall gelesen werden, weil es sprachlich so phänomenal ist. Und es gab keinerlei Distanz weder zwischen den beiden. Und ich behaupte auch nicht zwischen Egersdörfer und dem, was er da schreibt. Und ich fand es einfach nur krass. Und wir sind da raus und haben uns so lange noch, meine Freundin und ich, darüber aufgeregt, wie da Männer sich selber zelebrieren und Geschlechterstereotype zementieren. Und die am lautesten gelacht haben im Publikum, waren die Männer. Und mich hat es komplett aufgeregt. Und
krass.
Und dann war ich in Leipzig und welches Buch lag da in der Bahnhofsbuchladung vor mir sofort? Der Vorstadtprinz von Matthias Egersdörfer. Er verfolgt dich bis Leipzig. Ja. Nein, ich will es nicht. Also genau, ich habe mich jetzt geoutet als
Egersdörfer-Hasser.
Genau.
Okay. Na gut.
Ja. Ist ein sehr subjektiver feministischer
Macht nichts. Der darf ruhig subjektiv sein. Was wollen wir noch sagen?
Dass wir uns mehr Kommentare vielleicht wünschen, weil ich habe vorher noch mal auf iTunes geguckt und ich habe keine neuen Kommentare gefunden und wir freuen uns total auch über Kritik,
und über
Anregungen
Feedback,
und Wünsche
Art.
Und Feedback und das wäre einfach sehr schön.
Ja, ich will auch noch was sagen. Und zwar Wir sind ja, vor zwei Wochen ist es schon her, waren wir bei Projekten. Und da haben wir einen Live-Podcast aufgenommen und der war super toll. Mich hat es total euphorisiert, dass wir so viele tolle Frauen kennengelernt haben. Ich fand das richtig cool. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir einen Instagram-Account machen, die Ute und ich.
Mhm.
Den wollen wir jetzt an den Start bringen. Wir freuen uns schon sehr. Ihr findet uns dann auf Instagram unter MWD-Podcast. Ja.
Ja.
Das wollte ich noch sagen.
Ja,
wir sind
das wird cool, weil die Franziska ist nämlich eine super Zeichnerin.
Ja, schauen wir mal.
Und da gibt es super Sachen von ihr zu sehen.
Ja, ja.
Sind das Comics oder wie nennst du das eigentlich? Comics.
Ja, ja.
Ich wusste auch nicht, dass du so super gut zeichnen kannst, aber ich finde es wirklich ganz großartig.
Sehr nett von dir.
Wir wollen halt auch einfach,
ihr
werdet Statements da finden, ihr werdet immer das Thema der neuen Folge da finden. Zitate, die wir spannend finden, wenn wir wieder live Gäste oder Gästinnen.
Das wird auf jeden Fall Gästinnen und Gäste.
GästInnen.
Alles, was uns so an feministischem Input unterkommt, das werden wir euch quasi in diesen Instagram-Account packen. Wir freuen uns schon sehr. Und ich glaube, jetzt war es das, oder?
Und auch da wünschen wir uns Austausch.
Natürlich.
Ganz, ganz arg gerne. Frauen aus der Region einfach schreibt, was euch fehlt, was wichtig ist, was sich ändern soll. Und genau. So als Sprachrohr wäre das irgendwie ganz schön, um auch, weil wir können ja dann wieder auch, ich höre jetzt auf zu reden. Ich höre jetzt
auf. Okay, dann verabschieden wir uns mal, oder? Dann war es das eben für heute und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.
Ich fand es wieder gut.
Danke fürs Zuhören. Ihr findet uns wie immer auf Spotify, auf iTunes und ihr könnt den Feed abonnieren. Kritik und Anregungen und alles gerne an redaktion@nordbayern.de.
Genau. Das hat zumindest Spaß gemacht.
Gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.